Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Am Tag, an dem in Berlin die deutsch-amerikanische Freundschaft gefeiert wird, berichten wir über eine Ausstellung im Pariser Louvre zur Figur des Narren. Und da geht es nicht um ehemalige US-Präsidenten. Außerdem über das bedrohte Kulturerbe der Armenier. Aber zuerst nehmen wir den Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Deutschland zum Anlass, um genauer auf den Zustand der deutsch-amerikanischen Freundschaft zu schauen, die heute in Berlin ein weiteres Mal beschworen wurde.
Germany is my country's closest and most important of allies.
Deutschland, so Joe Biden heute, sei der wichtigste Verbündete der USA. Und Bundeskanzler Olaf Scholz würdigte Joe Biden
as my friend.
Als seinen Freund, auch ganz persönlich. Und Bundespräsident Steinmeier erklärte heute bei der Verleihung der Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Joe Biden:
For Germany, the friendship with the
Für
United
Deutschland
States has been,
war,
is now,
ist
and will
und bleibt die Freundschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika von existenzieller Bedeutung. Existenziell sowohl für unsere Sicherheit als auch für unsere Demokratie.
Unter Biden, Scholz und Steinmeier ist die deutsch-amerikanische Freundschaft im Lot. Vergessen der Abhörskandal des NSA, als Angela Merkel noch Kanzlerin war, die sich mit dem damaligen Präsidenten Barack Obama in inniger Freundschaft fotografieren ließ, aber dann doch konstatieren musste, Ausspähen unter Freunden geht gar nicht. Heute jedenfalls lag in Berlin auch ein bisschen Trennungsschmerz in der Luft, denn nach der US-Wahl am 5. November wird sich das Verhältnis sicher neu gestalten. Darüber habe ich mit dem Historiker Manfred Berg von der Universität Heidelberg gesprochen. Gerade ist sein Buch »Das gespaltene Haus – Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute« erschienen. Er hat sich intensiv mit den deutsch-amerikanischen Beziehungen beschäftigt. Ich habe ihn gefragt, ob er das auch so einschätzen würde, dass die Hochzeit der deutsch-amerikanischen Freundschaft nun bald vorbei ist.
Das wird davon abhängen, wer die Wahlen gewinnt. Im Falle Donald Trump sollte die Wahlen gewinnen, wird sich das Verhältnis massiv abkühlen, und zwar sowohl aus politischen Gründen, also Stichworte sind hier vor allem natürlich der Ukraine-Krieg, Trumps Skepsis gegenüber der NATO und vor allem seine aggressive Sicht auf die Lastenverteilung innerhalb der NATO. Handelspolitische Konflikte, also Trump mag die Europäer nicht, er mag die Deutschen nicht, er mag eigentlich überhaupt nur Amerikaner und eine bestimmte Art von Amerikanern und dann natürlich auch aus persönlichen Gründen, denn es ist ja bekannt, dass in Deutschland seine Abwahl damals mit großer Erleichterung zunächst einmal aufgenommen wurde und Trump ist ja jemand, der nicht vergisst.
Die deutsch-amerikanische Freundschaft, so wie sie beschworen wird, die ist ja doch im Prinzip eigentlich ein Produkt des 20. Jahrhunderts, also die Bemühungen der Amerikaner nach 1945. Und da schließe ich jetzt eben auch die Nürnberger Prozesse mit ein, den Deutschen sozusagen die zweite Demokratie zu bringen. Die Beziehungen sind natürlich schon viel älter, wenn wir daran denken, dass natürlich auch viele Menschen aus Deutschland in die USA ausgewandert sind. Aber würden Sie auch sagen, dass das der Kern eigentlich der deutsch-amerikanischen Freundschaft ist, das 20. Jahrhundert? Oder gab es da vorher schon mal Phasen, wo man das doch relativ ausgeprägt gesehen hat?
Also es hat sehr enge Beziehungen in der Stabilisierungsphase der Weimarer Republik gegeben, in der sogenannten Ära Stresemann. Aber das war vorübergehend, das war temporär und das ist sicher nicht zu vergleichen mit der engen sicherheitspolitischen, ökonomischen und auch kulturellen Beziehung, die sich dann nach 1945 entwickelt hat. Die USA sind maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass sich in Westeuropa und vor allem in Westdeutschland während des Kalten Krieges eine liberale Demokratie entwickeln und stabilisieren konnte. Und es hat ja sehr viele enge Beziehungen gerade auch deshalb gegeben zu Deutschland, weil Millionen amerikanische Soldaten hier stationiert waren. Und wir wissen aus vielen Forschungen zu diesem Thema, dass das sehr positive Botschafter waren für Deutschland. Die meisten dieser amerikanischen Soldaten haben ihre Zeit zusammen mit ihren Familien hier in Deutschland sehr positiv in Erinnerung. Man trifft immer wieder in den USA auch Veteranen, die hier in Deutschland waren, und das war eine sehr positive Erfahrung insgesamt.
Wie wichtig war und ist vielleicht auch immer noch der kulturelle Austausch zwischen Deutschland und den USA, wenn es um die Freundschaft geht?
Also man muss ja fairerweise sagen, dieser kulturelle Austausch ist ziemlich asymmetrisch. Er verläuft vor allem in östlicher Richtung. Die USA sind die kulturelle Macht der Welt, die ihre Kultur vor allem exportiert. Und diese Exporte werden sehr bereitwillig auch aufgenommen. Umgekehrt ist es bei weitem nicht so stark, aber für Deutschland würde ich sagen, ist es natürlich nach wie vor in Bereichen wie Wissenschaft, in Populärkultur, aber auch in der sogenannten Highbrow-Kultur, also der Hochkultur. Wir schauen nach Amerika in vieler Hinsicht. Englisch ist ja zur inoffiziellen Zweitsprache vieler Deutscher geworden. Das, denke ich, ist etwas, was man auch nicht irgendwie durch einen politischen Bruch kurzfristig beseitigen kann oder will.
Jetzt können wir, glaube ich, für die Gegenwart doch auch mehr oder weniger ausgeprägte antiamerikanische Strömungen in der Gesellschaft beobachten. Das ist im Prinzip nichts Neues. Die gab es in den 1960er Jahren auch schon mal. Heute ist es eher bestimmt durch den Postkolonialismus. Wie mächtig ist dieser Antiamerikanismus in Deutschland?
Also der Antiamerikanismus hat sehr tiefe historische Wurzeln. Er lässt sich bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen als Opposition gegen die damals schon sogenannte Amerikanisierung der Welt. Amerika steht für den vermeintlich seelenlosen, raffgierigen Kapitalismus, für Kulturlosigkeit, für eine arrogante Weltpolitik, in der man sich anmaßt, Weltpolizist zu sein. Das alles sind Stereotypen, die sich auch zu einer regelrechten Ideologie verdichtet haben. Und das hat sehr tiefe Wurzeln. Wir finden das nicht nur auf der Linken, sondern auch auf der Rechten. Das hat lange Tradition, oft kann man das gar nicht wirklich auseinanderhalten. Und wir haben ja neuere Umfragen, die etwa darauf hinweisen, dass rund 30% der bundesrepublikanischen Bevölkerung solche ideologischen Versatzstücke ganz oder zum Teil pflegt. Und das ist schon ziemlich, aus meiner Sicht jedenfalls, ziemlich beunruhigend. Denn es geht ja nicht darum, Kritik an den USA in irgendeiner Weise zu delegitimieren. Anti-Amerikanismus als Ideologie ist Teil einer grundsätzlichen Kritik an der westlichen liberaldemokratischen Moderne und hat sehr viele Berührungspunkte auch mit dem Antisemitismus.
Jetzt haben Sie selber mal in einem Artikel vor einigen Jahren die Frage gestellt, Freundschaft unter Staaten, geht das überhaupt? Wie würden Sie das jetzt mit Blick auf die deutsch-amerikanische Freundschaft heute beantworten?
Also im Verkehr der Staaten untereinander spielen Interessen natürlich immer eine zentrale Rolle. Aber gerade aus deutscher Sicht sollten wir historisch nicht vergessen, dass die nunmehr 70 Jahre währende sehr enge sicherheitspolitische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehung zu den Vereinigten Staaten unterm Strich für uns sehr, sehr profitabel war. Und diese Bindungen leichtfertig zu kappen, gar mit einer Neuorientierung in Richtung Russland, wie das die antiamerikanische Linke und die antiamerikanische Rechte in Deutschland propagieren, das wäre verantwortungslos, leichtfertig und historisch vergessen.
Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg, über die deutsch-amerikanische Freundschaft. Vor einem Jahr marschierte Aserbaidschan mit einer groß angelegten Militäroffensive in die armenisch besiedelte Exklave Bergkarabach ein. 130.000 Menschen mussten fliehen und verloren ihre Heimat. Neben dem territorialen Verlust ist auch das Kulturerbe bedroht. Historische Bauten, Denkmäler, Kirchen und wertvolle Kreuzsteine, Jahrtausende alte kulturelle Wahrzeichen des armenischen Volkes. Laut Experten sind rund 4.000 Kulturdenkmäler ungeschützt. Der Konflikt in der Region reicht über 100 Jahre zurück und immer wieder war die Zerstörung des Kulturerbes der Armenier eine Folge der Auseinandersetzungen. Was die territorialen Verluste und die Bedrohung der kulturellen Identität des Landes für Künstler und Intellektuelle bedeuten, darüber berichtet Cornelius Wüllenkämper, der in Armeniens Hauptstadt Jerewan unterwegs war.
Die armenische Staatsoper in der Hauptstadt Jerewan ist am Freitagabend ausgebucht. Das Publikum ist so vielfältig wie gebannt von Aram Khachaturians orientalischem Ballett Gayane von 1942. Rund 100 Tänzerinnen, Tänzer und Orchestermusiker bringen unter der Leitung des Dirigenten und Intendanten Karen Dogarian ein kulturelles Aushängeschild Armeniens auf die Bühne.
So, Aram Khachaturian. Take from this music.
Khachaturian hat Jahrtausende alte Melodien der christlichen Kirche Armeniens aufgegriffen und das hört man auch in der Gayane-Oper. Das beweist zugleich, dass Armenien schon immer ein Teil Europas war.
Die kulturelle Selbstbehauptung Armeniens, die Betonung der europäischen Kulturtradition eines der ältesten Länder der Weltgeschichte, ist Karen Dogarian dieser Tage besonders wichtig. Vor einem Jahr verlor Armenien die Exklave Bergkarabach auf aserbaidschanischem Boden, während die nominelle Schutzmacht Russland der Vertreibung und der Zerstörung armenischer Kulturdenkmäler tatenlos zusah. Den andauernden politischen Spannungen setzt der weitgereiste Stardirigent Dogarian die integrative Wirkung der Musik entgegen.
Ich führe deutsche Musik auf, französische, russische oder persische Musik. Ich möchte auch türkische Sängersolisten zu uns an die Oper einladen. Und niemand wird fragen können, wieso. Denn wir sind Künstler, keine Politiker. Wenn sich Armenien zu einer künstlerischen Plattform entwickelt für Orchester aus Russland, Solisten aus Deutschland und Sänger aus Italien, wieso nicht? Denken Sie an Daniel Barenboim und sein West Eastern Divan Orchestra. Eine einzige Person aus der Kulturszene kann manchmal eine politische Revolution auslösen.
Nicht jeder ist dieser Tage so optimistisch gestimmt. Aram Parian etwa wurde für seinen Fragmentroman PF mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Aufgrund der Untätigkeit der Weltgemeinschaft angesichts der Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach hat er den Glauben an die konkrete Wirkung seiner Literatur verloren.
Ja, Armeniens Kulturerbe ist existenziell in Gefahr. Aber auch die Fake News, die von unseren Rivalen auf der anderen Seite der Grenze verbreitet werden, und die Gleichgültigkeit vieler Armenier bedrohen unsere nationale Integrität. Natürlich ist es schwierig, darüber zu schreiben, denn es wäre etwas zu einfach, den Menschen vorzuwerfen, dass sie in der Innenstadt von Jerewan Eis essen gehen, während unsere Leute im Krieg gegen Aserbaidschan ihr Leben verlieren.
Der Krieg gegen Aserbaidschan im Jahr 2020 und der Verlust der Exklave Bergkarabach vor einem Jahr rühren an das nationale Trauma der Armenier, den Völkermord der sogenannten Jungtürken im Jahr 1915 an 1,5 Millionen Armeniern und den damit einhergehenden Verlust an Lebensraum und Kulturerbe. Erinnerung, Trauma und Vergessen prägen auch das Werk der Autorin Anush Kosharian. Aktuell arbeitet sie an einem Roman, der einen Bogen spannt von Armeniens Unabhängigkeit 1991 bis in die Gegenwart und zugleich Motive des armenischen Nationalepos aus dem 9. Jahrhundert aufgreift. Dessen Held schließt sich in einer Felshöhle ein, bis die Welt von Kriegen, Falschheit und Hass befreit ist. Kosharian verbindet den alten armenischen Mythos mit der Frage danach, wohin Armeniens Weg heute führt.
Ich möchte unsere Geschichte auf eine andere Weise erzählen. Nicht als Opfer oder Überlebende, sondern als Autorin. So kann ich zeigen, dass es uns gibt, welche Wurzeln und welches kulturelle Erbe wir haben. Unsere Musik, unsere Architektur und unsere Geschichten. Ich will eine Sprache dafür finden, die man auch in Westeuropa versteht. Das ist mein zentrales Anliegen. Wir müssen uns der Welt endlich mitteilen. Das ist uns in den 30 Jahren seit unserer Unabhängigkeit nicht gelungen.
Während Armeniens Politik vor der Herausforderung steht, sich aus der russischen Einflusssphäre zu lösen, ohne eine bereits angedrohte Intervention zu provozieren, ist man sich in der Kulturszene über die Zukunft des Landes einig. Sie liegt in Armeniens Vergangenheit, in Europa.
Cornelius Wüllenkämper war in Armeniens Hauptstadt Jerewan unterwegs und hat dort mit Menschen aus der Kultur gesprochen, ein Jahr nach der Militäroffensive Aserbaidschans in der Region Bergkarabach. Sie ist sprichwörtlich die Narrenfreiheit, auch wenn darunter heute vielleicht etwas anderes verstanden wird als in Zeiten höfischer Kultur. Denn da hatte der Narr eine besondere Funktion. Er war der einzige Mensch am Hof, der dem König und seiner Gesellschaft die ungeschminkte Wahrheit sagen konnte oder durfte, in der Verkleidung, aus der Rolle des Außenseiters, der lächerlichen Figur heraus. Diese Rolle, die Figur des Narren und unser Verhältnis zu ihr, beschäftigt die Kunst und Kultur bis heute. Der Louvre in Paris zeigt jetzt in einer großen historischen Ausstellung diese Figure du Fou, Narrenfiguren vom Mittelalter bis zur Romantik. Gleichzeitig eröffnet das Museum noch eine weitere Schau, in der es um ein Gemälde aus der Sammlung des Louvre geht, und zwar Pierrot dit le Gilles von Antoine Watteau. Sowohl Pierrot als auch Gilles sind narrenähnliche Figuren, wenn auch weniger frech und mehr melancholisch. Eberhard Spreng hat sich beide Ausstellungen für uns angeschaut.
Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. So steht es in den Psalmen der Bibel, wo der schlechte Ruf einer der mächtigsten Figuren in Kunst, Literatur, Philosophie und Theater seinen Anfang nimmt. Der christliche Kontext wird in den ersten Räumen der Ausstellung im Pariser Louvre thematisiert. Ganz am Anfang stehen aufgeschlagene Folianten aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts, auf deren Seitenrändern lustige Fantasiegestalten ihr Unwesen treiben. Da erhebt eine Verschmelzung von Fisch und Ritter das Schwert gegen eine doppelköpfige Fabelgestalt mit Narrenmütze. Die Illustration ist nur wenige Zentimeter groß und doch die bildliche Keimzelle einer Schau, die Chefkonservatorin Elisabeth Antoine König kuratiert hat. Wir gehen von einer ganz kleinen Figur aus. Sie ist marginal in jeder Hinsicht. Eine Marginalie am Rand einer Buchseite und marginal innerhalb der Gesellschaft. Über die Jahrhunderte wächst sie zu einer zentralen Denkfigur in Literatur und Philosophie und wird zu einem wichtigen Akteur der Gesellschaft. Sebastian Brands Narrenschiff von 1494 wird zum auflagenstärksten Buch nach der Bibel. Eine spätmittelalterliche Satire, die den Eintritt der Narren in die Populärkultur markiert. Im Theater sind vor allem Narrenfiguren aus den Stücken des William Shakespeare bekannt, allen voran der Narr an der Seite des abgedankten Greisenkönigs Lear, der ihn bei rauem Wetter auf einer verlassenen Heide begleitet. Ein Gemälde der französischen Romantik zeigt das. Die Ausstellung »Darstellungen des Narren vom Mittelalter bis zur Romantik« ist chronologisch aufgebaut und gliedert die Entwicklung dieser archetypischen Figur nach den jeweiligen Epochen. Die bildlich reichste Zeit ist unter anderem mit Hieronymus Bosch und Peter Bruegel dem Älteren das 16. Jahrhundert und die beginnende Renaissance. Der Narr ist zu einer unverzichtbaren Figur von Volksfest, Fastnacht und Jahrmarkt geworden. Wir haben einige Werke in der Ausstellung, die seine Bedeutung beim Fastnachtstheater illustriert. Dafür wurden spezielle kleine Stücke geschrieben, Farcen ohne großen literarischen Anspruch, in denen der Narr eine Hauptrolle spielt. Narr und Theater gehören zusammen. In der Narrenrolle als Figur des Theaters wird der Bezug zur kleinen Schwesterausstellung offenkundig, die der Louvre parallel eröffnet. Sie zeigt das gerade frisch restaurierte Watteau-Gemälde Pierrot, genannt Gilles, die in weite weiße Gewänder gekleidete Clownsfigur der italienischen Komödie. Antoine Watteau zeigt hier aber auch den listigen Crispin, einen Helden der französischen Komödie. Der Konservator und Ausstellungsmacher Guillaume Faroux erklärt die Zusammenhänge. Das Gemälde bringt Figuren aus konkurrierenden Theatertraditionen zusammen. Crispin steht für die Comédie Française, Pierrot für die italienische Komödie. Während Watteaus Schaffenszeit war diese aber in Paris verboten. Erst durften die italienischen Charaktere auf der Bühne nicht mehr miteinander sprechen, dann hatte nur noch einer allein das Wort, dann musste er ganz verstummen und wurde zum Pantomime. Am Ende der kleinen Schau stehen Ausschnitte aus Marcel Carnis weltberühmtem Kultfilm Kinder des Olymp, wo Jean-Louis Barrault als später Nachfahre dieses italienischen Pierrot auf einem Jahrmarkt als Pantomime einen Uhrendiebstahl bezeugt. Wie der Narr begleitet Pierrot das Treiben der normalen Leute, kommentiert im Spiel deren Triebe, Listen und Laster, tritt entlang der Jahrhunderte als ein anderer Blick auf das Leben in einen Dialog mit der Welt. Dieser Aspekt interessiert Elisabeth Antoine König. Der Narr ist eine Figur, die uns Fragen stellt. Man weiß eigentlich nie im Voraus, ob er die Verkörperung eines Makels oder eines Ticks ist oder ob er im Gegenteil jemand ist, der diesen Makel anprangert. Ständig steht die Frage im Raum, ist er der Verrückte oder sind wir es? Närrische Liebe, eitle Torheit, die klassische Rolle des Narren bei Hofe und weitere Themenschwerpunkte sind reich bebildert. Im Untertitel heißt die Ausstellung Du Moyen Âge Romantique, endet also mit der Romantik und spart den Blick auf die Moderne aus. An einer Stelle ist Erasmus von Rotterdam zitiert. Die schlimmste Narrheit ist wohl, in einer Welt voller Narren vernünftig sein zu wollen. Der Louvre lädt ein, über die Ambivalenz von Vernunft und Torheit in einer opulenzbebilderten Schau zu meditieren.
Figur du Fou, eine Ausstellung im Pariser Louvre über Narren in der Kunst, die Eberhard Spreng gesehen hat. Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert beginnen mit der Idee eines Kulturschutzhilfswerks für Katastrophenfälle.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, hält den Aufbau eines Kulturschutzhilfswerkes für sinnvoll. Die Idee, das Hilfswerk könnte Gerätschaften und Hilfsmittel bündeln und sie in Notfällen zur Verfügung stellen. Zimmermann nennt im Newsletter des Deutschen Kulturrats als Beispiele Überschwemmungen und Feuer. Auch im Kulturausschuss des Bundestages ging es diese Woche um die Reform des Kulturgutschutzgesetzes und Zimmermann regt hier an, auch bei internationalen Krisen mit dem Kulturschutzhilfswerk zu reagieren. Die Wiener Philharmoniker haben ihr Programm des Neujahrskonzerts 2025 angekündigt, das aus dem großen Saal des Wiener Musikvereins in die ganze Welt ausgestrahlt werden wird. Schwerpunkt: der dann vor 200 Jahren geborene Walzerkomponist Johann Strauss Sohn. Zum ersten Mal in der 85-jährigen Geschichte wird auch die Komposition einer Frau erklingen, der Ferdinandus-Walzer von Constanze Geiger. Ausgegraben und neu arrangiert fürs Neujahrskonzert hat ihn der Wiener Dirigent und Musikwissenschaftler Wolfgang Dörner. Er hat uns Details zum bislang nur als Klavierauszug überlieferten Jugendwerk erzählt.
Der Vater von der Constanze Geiger war der Musiklehrer der Erzherzöge des Kaiserhauses. Und einer der Erzherzöge hieß Ferdinand. Und es ist daher möglich, dass sie quasi inspiriert von diesem Namen den Walzer dann auch den Titel Ferdinandus Walzer gegeben hat. Also es ist 1847 komponiert worden, im Karneval 1848 aufgeführt, ist also stilistisch angelehnt an den späten Johann Strauss Vater, ist auch im Rahmen der Gattung geschrieben. Und ich denke, dass das im Rahmen dessen ist, was man mit 12 Jahren zu der Zeit komponiert hat.
Wolfgang Dörner über Constanze Geigers Ferdinandus-Walzer. Auf eine Frau am Dirigentenpult des Wiener Neujahrskonzerts muss das Publikum dagegen weiter warten. Der Italiener Riccardo Muti wird es leiten, dann zum 7. Mal. Nach einer Reihe von Attacken von Klimaaktivisten verbietet die National Gallery in London Flüssigkeiten. Damit will sie die Sicherheit der Kunstwerke erhöhen. Es gibt davon seit heute in dem Kunstmuseum nur wenige Ausnahmen. Es dürfen nur noch Babynahrung, abgepumpte Muttermilch und verschreibungspflichtige Medikamente mit hineingenommen werden. Die Attacken hätten physischen Schaden an den Kunstwerken verursacht. Auch Van Goghs Sonnenblumen waren mehrfach Ziel der Aktivisten. Früher hieß er Bayerischer Fernsehpreis, seit 2 Jahren Blauer Panther, TV- und Streaming-Award. Er wird von der Bayerischen Staatskanzlei und dem Staatsministerium für Digitales gefördert. Da den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten bekommt am kommenden Mittwoch der Kabarettist Dieter Nuhr. Wie die Staatskanzlei mitteilt, würdige Ministerpräsident Markus Söder damit nur für seine prägenden Leistungen in der deutschen Medienlandschaft. Dieter Nuhr mache Kabarett Deluxe, erklärte Söder, er selbst sei über die Jahre echt ein großer Fan geworden. Das Loben geht weiter. Dieter Nuhr begeistere mit seiner beliebten wie gefürchteten Schlagfertigkeit und seiner großen analytischen Klarheit. Mit Humor halte er der Politik den Spiegel vor. Dieter Nuhr habe die sogenannten Kleinleute im Blick und spreche vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Der Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten ist auch ein Thema in den Informationen am Abend. Außerdem das Sicherheitspaket, das in Teilen vom Bundesrat heute abgelehnt wurde. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.